Bremen 2 Gesprächszeit.
Es gibt wenige Menschen, die sich gleich mit zwei Karrieren einen Namen gemacht haben. Mein heutiger Gast ist so einer. Erst ein sehr bekannter und auch umstrittener Rechtsanwalt, dann erfolgreicher Kinderbuchautor. Heute bei der Gesprächszeit auf Bremen 2, Heinrich Hannover.
Hallo.
Mein Name ist Franziska Rathei und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich muss es sagen, gleich zu Anfang, die meisten unserer Gäste sind jünger als Sie. Sie blicken schon auf 94 Jahre Leben zurück. Da habe ich mich gefragt, gibt es vielleicht so ein Alter, wo Sie sagen, ja, da würde ich gerne nochmal hin zurück?
Ach ja, man wünscht sich schon, jünger zu sein. Aber es gibt dann Phasen im Leben, die man nicht noch einmal erleben möchte. Zum Beispiel bin ich ja noch als Soldat im Krieg gewesen. Das ist eine Phase, die ich nicht noch mal erleben möchte. Und auch im Beruf hat es Schwierigkeiten gegeben, die ich mir für die Zukunft ersparen möchte. Ich lebe jetzt als Rentner noch gemütlicher.
Gibt es noch so ein Alter, wo Sie sagen, ja, da würde ich gerne noch mal hin? Also ich weiß nicht, Mitte 30, 40, Mitte 40, wie auch immer?
Ja, Mitte 30 war gut. Da war ich ein sehr lebendiger Mensch, der viele andere Menschen kennenlernte, auch Frauen kennenlernte. Und das war schon eine schöne Zeit. Und dann bekam ich Kinder, 6 Kinder nach und nach. Nur das war schon schön.
In der Zentralbibliothek in Bremen am Wall gibt es demnächst ja einen Ehrenabend für Sie und Ihr gesamtes Lebenswerk. 50 Jahre Pferd Hupdiwupp ist der Titel. Dieses verrückte Pferd ist ja sehr bekannt geworden seit 1968. Wissen Sie denn noch, wie Sie da eigentlich drauf gekommen sind, auf diese verrückte Geschichte?
Also es war so, dass ich meinen Kindern abends beim Zubettgehen Geschichten erzählen musste und sie manchmal gefragt haben, ja, was soll denn in der Geschichte vorkommen? Und da kann es sein, dass sie sich einmal gewünscht haben, ein Pferd und ein Haus und eine Großmutter. Und dann habe ich einen Moment nachgedacht, was kann man daraus für eine Geschichte machen? Und dann habe ich losgeplaudert. Und die Kinder haben mir geholfen, wie die Geschichte weitergehen und wie sie zu Ende gehen sollte. Und wir haben dann miteinander sehr viel Spaß gehabt und viel gelacht. Und so sind auch dann nach und nach andere Geschichten entstanden. Und wenn ich das Gefühl hatte, eine Geschichte ist einigermaßen gelungen, habe ich sie auch aufgeschrieben.
Und finden Sie, das Pferd Hupdiwupp ist Ihre beste Geschichte?
Es ist auf jeden Fall wohl meine populärste Geschichte, vielleicht ebenso populär wie die Mücke Pieks am Telefon. Also Mücke Pieks Geschichten gibt es inzwischen 40 Stück, glaube ich, und auch etliche Pferd Hupdiwupp Geschichten. Also das sind schon so meine Renner.
Und in einer riesigen Auflage, ne? Haben Sie das im Blick?
Ja, das Pferd Hupdiwupp hat wohl an die 300.000 Exemplare in die Kindergärten und Kinderzimmer gebracht. Und wenn ich alle Bücher zusammenzähle, alle Kinderbücher, dann komme ich auf 800.000.
Also Zentralbibliothek Bremen am Wall, heute in einer Woche, am Dienstag, den 10. März um 20 Uhr, Heinrich Hannover und 50 Jahre das Pferd Hupdiwupp. Und um Ihre Geschichten, aber auch um Ihre Geschichte soll es gleich ausführlicher gehen bei der Gesprächszeit auf Bremen 2, heute mit Heinrich Hannover. Heute zu Gast bei der Bremen 2 Gesprächszeit Heinrich Hannover. Sie haben in Ihrem Leben ja 2 Berufe ausgeübt. Der eine, juristische, steht allermeistens im Vordergrund. Dafür haben Sie viele Preise, viele Ehrungen bekommen. Für die Kinderbücher dagegen erst einen bedeutenden mit 93 Jahren, das Ehrentüdelband. Hat die Jury beim Haberfront Literaturfestival Ihnen da eigentlich erklärt, warum das so lange gedauert hat?
Nein, das ist mir bisher nicht erklärt worden und es ist für mich selber auch unerklärlich. Denn ich dächte, dass eigentlich das Pferd Hupdiwupp als eines der ältesten Kindertaschenbücher, die es überhaupt gibt, einen Preis verdient hätte und der Autor vielleicht auch.
Und bedeutet dann so ein erster Preis ganz besonders viel?
Naja, mir bedeutet das schon etwas, weil es der erste ist, ne? Und ich habe natürlich auch die Feierlichkeit dazu in Hamburg sehr genossen und die Rede meines Freundes Professor Richter, der ja nun sehr sachkundig ist auf dem Gebiet der Kinderbücher und der hat eine sehr schöne Rede gehalten, die mir auch zu Herzen gegangen ist.
Und damals, als Sie angefangen haben zu schreiben, 1968, 6 kleine Kinder zu Hause, Vollblutanwalt und am Abend da noch Kindergeschichten schreiben. Ich kann mir das kaum vorstellen. Also wie haben Sie das unter einen Hut gekriegt?
Naja, die Kindergeschichten wurden ja zunächst mal nur erzählt. Und das Aufschreiben, das war nicht immer die Regel, denn es gab natürlich viele Geschichten, die ich nicht wiederholen wollte, weil sie vielleicht nicht so gut angekommen waren, wie ich gehofft hatte. Und wenn dann aber die Kinder sagten, ach, erzähl uns doch nochmal die und die Geschichte, und ich hatte sie längst vergessen, dann dachte ich, oh Mensch, die hättest du aufschreiben müssen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich ab und zu mich mal hingesetzt habe und die Geschichten aufgeschrieben habe. Und das war auch gar kein Zeitproblem, denn ich bin kein großer Fernsehgucker. Und in der Zeit, wo andere Leute sich vielleicht einen Krimi oder einen sonstigen Film ansehen, da habe ich eben eine Geschichte aufgeschrieben. Kein Problem.
Das heißt aber auch, ohne eigene Kinder hätten Sie dann gar keine Kindergeschichten geschrieben, oder?
Das kann schon sein, ja. Die Kinder waren doch die Anreger dafür, dass ich mir überhaupt was ausgedacht habe. Allerdings habe ich schon als Kind mir gerne Geschichten ausgedacht. Auch schon in der Schule habe ich in der Klasse, wenn der Lehrer noch nicht da war, Geschichten erzählt. Und einmal, als der Lehrer reinkam, forderte er mich sogar auf, dann die Geschichte noch weiter zu erzählen. Und das habe ich auch gerne gemacht.
Die kamen dann also damals auch schon gut an.
Die kamen damals auch schon gut an, ja.
Und wenn Sie jetzt mal vergleichen, wenn Sie Ihren Kindern damals Geschichten vorgelesen oder erzählt haben und wenn Sie Ihren Urenkeln, die sind jetzt zwischen 0 und 12 Jahren, Geschichten erzählen oder vorlesen, ist es anders?
Naja, also ich habe nicht den Ehrgeiz, pädagogisch zu wirken. Meine Geschichten sind chaotisch. Da passieren die unmöglichsten Sachen, über die die Kinder lachen. Und darauf kommt es mir an, dass wir zusammen lachen können.
Und das geht mit beiden, mit den Kindern früher und mit den Urenkeln jetzt?
Die Urenkel habe ich da noch nicht so recht geprüft. Die sind vielleicht noch zu befangen, wenn da der Urgroßvater kommt und erzählt. Aber meine Kinder, die haben das sehr genossen.
Ich auch.
Das freut mich.
In einem Nachwort haben Sie mal von sprachlosen Fernsehkindern gesprochen. Wie würden Sie die beschreiben?
Ja, es macht doch einen Unterschied, ob die Kinder, den ich vorlese, zu Hause ferngesehen haben und vielleicht sogar irgendwelche Figuren aus dem Fernsehen in meinen Geschichten vermissen, die ich gar nicht kenne, weil ich viel zu wenig fernsehe. Und Kinder auf dem Lande, die nicht so viel fernsehen, die sind oft viel dankbarer dafür, wenn sie meine Geschichten hören und Menschen und Tiere und Gegenstände kennenlernen, die in ihrer Umwelt eine Rolle spielen und nicht übers Fernsehen kommen.
Und solche Fernsehkinder, also ich nenne die jetzt mal so in Anführungsstrichen, machen die Ihnen Sorgen?
Naja, die machen mir eigentlich keine Sorgen.
Oder machen Sie sich Sorgen um die? So meine ich das?
Ja, also ich habe meinen eigenen Kindern, glaube ich, die Lust am Fernsehen ziemlich versalzen. Habe also immer den Wunsch geäußert, dass wenn ich mit meiner Frau abends weggegangen war, dass sie dann nicht etwa den Fernseher anmachten. Einmal haben sie es doch getan und haben das dann, als wir zurückkamen, reumütig gestanden. Denn das war ausgerechnet die Sendung von Zimmermann. Wie hieß die Sendung noch? So eine
Aktenzeichen XY, ungelöst.
XY.
Ne?
Und das war wohl eine ganz aufregende Geschichte. Und die Tränen liefen noch, weil sie so aufgeregt waren. Und sie sahen also ein, dass es besser gewesen wäre, auf diese Sendung zu verzichten. Und so haben wir also unsere Fernsehverbote, wenn ich das so nennen darf, eigentlich ganz liberal durchgesetzt.
Und inzwischen, das haben Sie mir erzählt, bevor wir angefangen haben zu sprechen, haben Sie noch eine andere Leidenschaft. Sie komponieren nämlich.
Ja.
Wie kam es dazu?
Naja, ich habe als Kind Klavierunterricht gehabt, sehr schlechten Klavierunterricht, muss ich gestehen, habe es nicht weit gebracht. Aber im Alter habe ich dann mir doch ein Klavier zugelegt und angefangen, dann auch selber zu fantasieren. Und wenn mir dann eine Komposition gelungen schien, habe ich sie auch aufgeschrieben. Und so gibt es jetzt schon einige selbst erfundene Musikstücke, über die ich mich freue. Es gelingt nicht jedes Musikstück, aber einige gefallen mir doch selbst.
Davon können wir ja gleich noch was hören.
Ja, das würde mich freuen.
Es ist gar nicht so einfach, gut 40 Jahre juristische Praxis in ein paar knappe Sätze zu packen. Mein Gast Heinrich Hannover hat ganze Bücher darüber geschrieben. Die Republik vor Gericht heißen sie. Es geht um sie als Anwalt, um die Erinnerungen an ihre Mandantinnen und Mandanten, aber auch um ihre politische Überzeugung und um die Reaktionen auf ihre Arbeit. Wenn Sie da noch mal ganz an den Anfang denken, also an den allerersten Tag in Ihrer ersten eigenen Kanzlei.
Ja,
was fällt Ihnen da ein? Was für Bilder haben Sie da im Kopf?
Ja, ich habe mir natürlich vorgestellt, wenn man in Bremen Anwalt wird, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, aus den wohlhabenderen Kreisen Mandanten zu bekommen, Kaufleute etwa oder Leute aus der Seefahrt. Und ich machte auch einen sehr günstigen Anfang, nämlich der Haus- und Grundbesitzerverein wurde mein Mandant und da hatte ich schöne Mandate gleich zu Anfang. Aber dann kriegte ich vom Landgerichts, von der Geschäftsstelle ein Mandat zugewiesen, das alles geändert hat. Nämlich die Pflichtverteidigung für einen Kommunisten, der mit der Polizei in Konflikt geraten war. Und das habe ich wohl auch nicht ganz schlecht gemacht. Jedenfalls sprach sich dann in Bremen herum, der Hannover verteidigt Kommunisten. Das brachte mir neue Mandate aus der linken Szene ein.
Und den Titel Linksanwalt. Ne?
Ja, und es führte dazu, dass die Mandate, die ich eigentlich haben wollte, die aus der Kaufmannschaft und aus den wohlhabenden Kreisen ausblieben. Auch der Haus- und Grundbesitzerverein fand einen anderen Anwalt. Und war ich schließlich wider Willen genötigt, Leute von links zu verteidigen. Und dabei habe ich natürlich auch viel gelernt. Denn es gab unter diesen Mandanten, das war ja noch nicht lange nach dem Kriege, Mandanten, die im Hitlerreich im Widerstand waren und im KZ gewesen waren und die jetzt wieder, weil sie sich gegen die Adenauer-Regierung und deren Wiederaufrüstungspolitik wandten, mit dem Gesetz in Konflikt kamen. Das war also eine Sache, die mich doch politisch auch gepackt hat und mich verändert hat. Ich hatte von Haus aus eigentlich nichts mit Kommunisten am Hut, aber ich habe Leute kennengelernt, die mir doch Achtung eingeflößt haben.
Und wie war das persönlich für Sie? Also nachdem Ihr ursprünglicher Plan ja nicht geklappt hat, haben Sie sich da Sorgen gemacht oder vielleicht auch Ihre Frau? Also Sie hatten da gerade das erste kleine Kind zu Hause.
Ja, das hat allerdings Sorgen mit sich gebracht, denn es kamen dann Anrufe und Briefe unerfreulichen Inhalts. Und wenn dann meine minderjährigen Töchter ans Telefon gingen und hörten, heute Nacht wird dein Vater umgebracht oder die ganze Familie wird umgebracht, das war natürlich nicht schön und ich habe, wie ich nachträglich erfuhr, auch bei meinen Töchtern keinen Glauben dafür gefunden, dass man solche anonymen Anrufe und Briefe nicht allzu ernst nehmen soll. Es war schon eine arge Belastung des Familienlebens und ich habe manchmal gezögert, ob ich überhaupt als Anwalt weiter tätig sein könnte. Habe mir gedacht, du könntest ja auch Kinderbuchautor machen und sonst nichts anderes. Aber ob man davon hätte leben können, ich weiß es nicht.
Das war, nachdem Sie dann auch so, also heute würde man sagen, sehr prominente Mandantinnen und Mandanten hatten. Also Günther Wallraff, Ulrike Meinhof, Daniel Cohn-Bendit. Aber Sie haben das gerade schon gesagt, da haben Sie sich manchmal gedacht, vielleicht lasse ich das einfach, vielleicht werde ich Kinderbuchautor. Gab es da irgendwie so eine Situation, wo Sie gedacht haben, jetzt ist es soweit, jetzt schmeiße ich hin, ich wandere aus, ich werde Förster?
Ja, Förster war ja mein ursprünglicher Berufswunsch gewesen. Ich hatte sogar in Kassel-Wilhelmshöhe als Forstelebe gearbeitet, 7 Monate als Waldarbeiter. Und es scheiterte eigentlich nur daran, dass in Hessen genügend hessische Forstbewerber da waren und ich in Pommern mit meiner pommerschen Zulassung nichts werden konnte, sodass ich mir einen anderen Beruf suchen musste und dann mich entschloss, Jura zu studieren.
Aber der Berufswunsch kam dann nicht mehr zurück? Sind dann dabei geblieben?
Nein, der Berufswunsch kam nicht zurück und ich glaube, ich wäre auch ein schlechter Förster geworden. Denn ich kann mir heute nicht vorstellen, dass ich ein Reh oder einen Hasen totschießen könnte. Also das ist eigentlich eine ganz andere Welt als die, in der ich mich zu Hause fühle.
Sie leben ja jetzt auch mitten in der Natur, ne?
Ich habe jetzt ein Häuschen in Worpswede mit einem kleinen Wäldchen. Also da ist ein Stück meines Kindertraums doch erfüllt worden. Aber es bleibt dabei, dass ich keine Tiere totschieße.
Kommen wir nochmal zurück in diese Zeit, als Sie als Anwalt gearbeitet haben, also 60er, 70er Jahre, das war vor meiner Zeit. Aber mich interessiert, wie die Stimmung damals war. Also zum Beispiel, als Sie Ulrike Meinhof wegen der unzumutbaren Haftbedingungen vertreten haben und Sie dann im sogenannten Toten Trakt in Köln besucht haben. Mit welchem Gefühl sind Sie da hingegangen?
Also es war so, dass ich Ulrike Meinhof kannte aus der Zeit, wo sie noch nicht in den Untergrund gegangen war, sondern als Journalistin arbeitete. Und so kam es denn, dass sie sich an mich wandte, als sie einen Anwalt brauchte. Und sie brauchte einen Anwalt, weil sie in einem stillen Trakt untergebracht war, einem toten Trakt, wie man es auch nannte, wo die Nachbarzellen leer waren und sie am ganzen Tage keine Geräusche und sonstige Sinneseindrücke bekam. Das ist eine unerträgliche Situation auf die Dauer. Und gegen diese Haftbedingungen habe ich als Anwalt kämpfen müssen. Ich habe dann allerdings abgelehnt, sie im Stammheimer Verfahren zu verteidigen, weil ich das, was ihr vorgeworfen wurde, absolut nicht verteidigen konnte. Ich bin als Pazifist aus dem Krieg zurückgekehrt und da ist es gegen meine strikte Überzeugung gewesen, dass man Gewalt gegen Menschen ausübt, wie es die Haft dann getan hat.
Also Sie sind da als ganz überzeugter, ernsthafter, noch ziemlich junger Anwalt hingegangen. Aber trotzdem habe ich gelesen, dass Sie dann manchmal bei körperlichen Durchsuchungen angefangen haben zu singen. Ja. Das stimmt, oder?
Ja, das habe ich einmal gemacht. Es war für mich einfach unerträglich, dass man mir unterstellte, ich würde Waffen in den Knast bringen, in die Besuchszelle. Man hätte Lust gehabt, den Beamten, der das machen musste, zu beleidigen oder zu beschimpfen. Aber mir fiel dann ein, das war ein spontaner Einfall, zu singen. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Doch, ich weiß noch, was ich gesungen habe. Ich habe gesungen, gern habe ich die Frauen geküsst. Und der guckte mich sprachlos an, denn das war ihm wohl noch nicht passiert. Und ich glaube, er hat dann die Durchsuchung auch etwas abgekürzt.
Und also Sie waren ja ein politischer Mensch, ohne Politiker zu sein. Sie waren ganz ernsthaft thematisch, aber waren Sie trotzdem eigentlich immer ein lustiger Mensch?
Ja, ich war eigentlich immer ein lustiger Mensch. Habe ja auch Wert darauf gelegt, dass meine Kindergeschichten lustig sind und nicht traurig. Da hat mir manches Grimmsche Märchen doch schon als Kind Schmerzen bereitet und das wollte ich Kindern nicht bereiten. Also das ist wohl ein bisschen meine Natur, dass ich gerne lache und das mache ich bis heute. Also auch mit meiner Frau, wir lachen viel miteinander und stellen dann fest, dass es irgendeine Weisheit gibt, wonach Menschen, die viel lachen, länger leben. Und darauf setze ich. Ich habe ja schon angefangen damit.
Ja, 5 Jahre fehlen noch, dann machen Sie die 100 voll.
Ja,
da bin ich gespannt. Worüber lachen Sie gern, Herr Hannover?
Ach, eigentlich über sinnlosen Quatsch, nicht wahr? Über Reime. Wir reimen dann irgendwelche Dinge aufeinander, die gar nicht zusammengehören. Und das ist ja auch in meinen Geschichten so, in meinen Kindergeschichten häufig so, dass die Dinge nicht zusammenpassen. Nicht? Es gibt natürlich kein Pferd, das über Großmutters Haus springt und durch die Dachziegel auf den Frühstückstisch fährt. Das sind ja alles Sachen, die in der Wirklichkeit nicht passieren können. Und das merken Kinder auch, dass das ausgedacht ist. Und dann lachen die Kinder mit. Und das finde ich so schön an der Sache.
Das heißt, das Lachen und der Witz und der Humor, die haben immer noch und ihr ganzes Leben lang einen ganz festen Platz gehabt in ihrem Leben.
Richtig.
Wie ist das mit der Politik heute?
Das ist nicht zum Lachen, nee. Also da denke ich manchmal, ach, ist es vielleicht ganz gut, dass wir nicht mehr so viel Lebenszeit vor uns haben und nicht erleben, was noch nach uns kommt. Und wir hinterlassen ja für unsere Kinder und Kindeskinder eine Welt, in der es möglicherweise wieder Krieg und Faschismus geben könnte. Und das macht mir doch Angst.
Ja, man sieht es Ihnen an. Sie sind da sehr betroffen.
Ja.
Was macht Sie da so besonders betroffen?
Mich macht betroffen, dass ich eigentlich Geschichte, wie ich sie erlebt habe, wiederholen könnte. Ich habe jetzt gerade ein Gedicht gemacht, das in der Zeitschrift Ossietzky veröffentlicht worden ist, unter dem Titel Heimatgedanken. Und da habe ich geschildert, diese Entwicklung von einer schönen Stadt mit ihren Türmen, die man also geliebt hat und wo man wirklich das Gefühl hatte, das ist alles wie aus einem Guss. Und dann in wenigen Stunden ist das, was Generationen in Würde errichtet hatten, durch Waffen vernichtet worden. Das sind Dinge, die mich immer wieder umhauen.
Wir sprechen gleich darüber, wie die Politik ihre Kindheit und ihre Jugend geprägt hat, bei der Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Heinrich Hannover. Heinrich Hannover, mein Gast bei der Gesprächszeit auf Bremen 2. Wir sprechen über Ihre Kindheit und Jugend. Und ich frage mich, ob Sie früher eigentlich rote Haare hatten.
Nein, hatte ich nicht. Ich hatte immer blonde Haare.
Weil Ihre Töchter doch mit roten Haaren gesegnet sind.
Das ist komisch. Und eine meiner Töchter hat also bei der Betrachtung von Ahnenbildern auch festgestellt, dass es einen Urgroßvater gibt oder für sie schon einen Ururgroßvater, der rote Haare hatte. Und die haben sich plötzlich wieder durchgesetzt.
Und hatten Sie einen Spitznamen? Hießen Sie irgendwie Henry oder Henny?
Nein, ich hatte keinen Spitznamen. Beim Militär habe ich mal eine Zeit lang Hinark geheißen, aber sonst nie.
Sie sind 1925 geboren, das heißt, bei Hitlers Machtergreifung war der kleine Heinrich gerade mal 7 Jahre alt. Wie haben Sie das erlebt so zu Hause? Also wie hitlerfreundlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, waren Ihre Eltern?
Ja, also ich glaube, meinen Vater richtig einzuschätzen, wenn ich sage, er glaubte daran, dass die Zukunft dem Sozialismus gehört. Und ich habe damals auch Verständnis dafür gehabt, ich habe vielleicht auch heute noch Verständnis dafür, dass er den russischen Sozialismus nicht haben wollte. Und ich dachte, naja, deutscher Sozialismus ist ja auch gut. Und er trat dann kurz nach Hitlers Machtübernahme in die Partei ein und wurde auch als Arzt, als SS-Arzt tätig, ist aber ganz sicher nie an Verbrechen beteiligt gewesen, nur das entsprach eben der Anpassung, die er für nötig hielt, um seinen Posten als Chefarzt des Anklamer Krankenhauses behalten zu können.
Und was hat er sich da konkret erhofft? Von ja, Hitler oder vom
schon,
sogenannten Dritten Reich?
Also ich denke schon, dass er geglaubt hat, es gehe auf den Sozialismus zu. Und das ist ja an sich eine großartige Idee, der Sozialismus. Aber das, was die Hitlerleute gemacht haben, war ja alles andere als Sozialismus. Das war ja eine durchaus kapitalabhängige Verbrecherbande. Ne? Also das hat er sich sicher nicht vorausgedacht. Und ich nehme auch seinen Briefen, dass er kritisch geworden ist.
Was haben Sie sich da als Kind vorgestellt, was Hitler bringen würde?
Naja, ich habe das natürlich unkritisch genommen. Vor allen Dingen sah ich ja, dass mein Vater diese Sache mitmachte. Und mein Vater war für mich das große Vorbild. Und das war auch für meine Klassenkameraden selbstverständlich. Ich wollte da keine Ausnahme machen. Die ganze Klasse war in der Hitlerjugend. Ein einziger hat jahrelang darunter gelitten, dass er nicht Mitglied der Hitlerjugend werden durfte, weil er einen jüdischen Großvater hatte. Das war übrigens mein engster Freund. Und er freute sich sicher auch, dass meine Eltern ihn und seine Eltern akzeptierten. Aber es war einfach selbstverständlich, dass man als junger Mensch damals in der Hitlerjugend sein musste.
Als Sie 17 waren, wurden Sie ja dann eingezogen, zunächst zum Reichsarbeitsdienst. Sie waren das einzige Kind Ihrer Eltern.
Ja.
Wissen Sie noch, wie die Sie verabschiedet haben?
Das weiß ich jetzt konkret nicht. Ich weiß nur, wie der Abschied zur Wehrmacht ausgesehen hat, als ich das letzte Mal zu Hause war und mich nach einem kurzen Heimaturlaub von meinen Eltern verabschiedet hatte und zum Bahnhof ging. Und mein Vater konnte mich wegen seines Ischias-Leidens nicht zum Bahnhof begleiten. Und ich sehe noch, wie er an der Haustür stand und mir zuwinkte und wie er dann plötzlich im Haus verschwand und ich sah, dass er weinte. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja.
Die hatten Angst um Sie.
Die hatten Angst um mich. Ja, wir haben uns noch einmal gesehen. Sie haben mich im Januar 1945 in Berlin besuchen können. Da hatte ich einen Lehrgang in Berlin, so kurz vor Kriegsende. Und das war noch sehr schön. Eigentlich, das war der letzte Abschied, den ich mit meinen Eltern hatte. Und mein Vater hat mir auf dem Wege zur Kaserne, wo sie mich begleiteten, seine Taschenuhr, eine goldene Uhr, geschenkt, die mir dann später von einem Arbeitskollegen gestohlen worden ist.
Tja. Was für ein Arbeitskollege waren das?
Das war so, dass ich vor Beginn des Studiums bei einem Bauern arbeitete, um die Möglichkeit zu haben, ab und zu beim Bauern mich satt zu essen. Und da schlief ich zusammen in einem Zimmer mit einem jungen Arbeitskollegen, dem ich nicht zugetraut hatte, dass er diese Uhr sich aneignen würde, aber das hat er leider getan. Ich habe den Dorfpolizisten natürlich gefragt, was kann ich machen? Und der hat auch rausgekriegt, dass er die Uhr in der Kneipe irgendwo versetzt hat, wahrscheinlich zu einem Wert, der weit unter dem wirklichen Wert der Uhr lag. Aber dabei blieb es dann.
Was für ein Schlamassel.
Ja.
Ich komme noch mal kurz zurück auf die Zeit nach Kriegsende. 1945 kam sie ja dann zurück nach einer Zeit als Soldat an der Front in amerikanischer Gefangenschaft und ihre Eltern waren tot. Wie haben Sie das emotional überlebt? Sie waren ja noch so jung.
Ja, es war ja so, dass ich mit 19 aus dem Kriege heimkehrte und nicht nach Hause konnte, weil aus dem amerikanischen Gefangenenlager nicht in die von Sowjets besetzte Zone entlassen wurde.
Also aber nach Anklam?
Nach Anklam, ja.
Genau. Mhm.
Aber ich wusste, dass in Kassel Verwandte wohnten und habe dann Kassel als meine Heimatadresse angegeben, mit dem Erfolg, dass ich einer der Ersten war, der aus dem Lager entlassen wurde. Ich habe dann schon in Kassel, da wurden wir nach 12-stündiger Omnibusfahrt auf einem amerikanischen Militärlastwagen abgesetzt. Habe dann schon in der Straßenbahn große Aufmerksamkeit erregt, weil ich der einzige Uniformierte war, ein Soldat. Es war eine sehr schmutzige Uniform und seit Wochen nicht gewaschen. Ich habe wahrscheinlich gestunken wie der Preußenkönig. Aber es war die erste Begegnung mit Menschen, die von mir wissen wollten, wo meine Eltern sind. Und dann erfuhr ich von denen auch, dass es keine Möglichkeit gäbe, jetzt nach Anklam zu fahren zu meinen Eltern. Es gab auch keine Postverbindung zwischen den Zonen. Es gab auch keine Telefonverbindung. Ich habe also erst im Oktober, also im Mai war ich entlassen worden. Und erst im Oktober habe ich erfahren, als dann die Post zwischen den Zonen möglich wurde, dass meine Eltern tot waren. Da war ein Brief zurückgekommen mit der Aufschrift, den wahrscheinlich der Briefträger gemacht hatte, beide durch Freitod aus dem Leben geschieden. Und daraufhin bin ich dann auf abenteuerliche Weise nach Anklam gefahren und habe dann also erlebt, dass mein Elternhaus enteignet worden war und das ganze Vermögen meiner Eltern enteignet war und dass ein Kollege meines Vaters sich das zunutze gemacht hatte, in das Haus eingezogen war, alles zu Billigpreisen aufgekauft hatte. Und ich habe dann eben die Erfahrung gemacht, dass ich kein Elternhaus mehr hatte und keine Eltern.
Und dann sind Sie so zielstrebig Ihren Weg gegangen. Also Sie haben Ihr Abitur nachgeholt, Sie haben studiert, die Anwaltspraxis kam.
Ja.
Wo haben Sie diese ganze Kraft hergenommen?
Ja, da bin ich natürlich froh, dass ich als junger Mensch diese Kraft gehabt habe. Aber ich entnahm auch dem Abschiedsbrief meines Vaters, den ich beim Nachbarn vorfand, dass er mir zutraute, dass ich das könne. Und da, mein Vater war eine große Hilfe und Autorität für mich. Ich habe gesagt, was der Vater gesagt hat, das schaffe ich auch. Und habe mir dann eben vorgenommen, Förster zu werden, wie er es gerne gesehen hätte. Aber als das nicht ging, wurde ich eben Jurist. Und und da habe ich auch noch viel Glück gehabt, dass ich dann auch gleich eine Praxis kriegte mit Mandanten. Ich hatte das ja wohl schon erzählt. Ja.
Und haben Sie dann später noch oft drüber nachgedacht, was Ihre Eltern so gesagt hätten, wenn Sie auf Ihr Leben geblickt hätten?
Ja, ich bedauere ja, dass meine Eltern mein Berufsleben nicht mehr erlebt haben. Nicht? Ich hätte gerne die Anerkennung auch von meinen Eltern gehört und die waren eben dann nicht mehr da, als ich im Beruf war.
Heinrich Hannover, mein Gast bei der Gesprächszeit auf Bremen 2. Ein Einzelkind waren Sie, aber eines, das als Erwachsener eine große Familie haben sollte. Familie Hannover, unser Thema gleich. Heinrich Hannover, Einzelkind, Vater von 6 Kindern und Großvater von 5 Enkeln und Urgroßvater von bald 4 Urenkeln, ist heute mein Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Ihre Kinder sind alle längst erwachsen, um die 60 Jahre alt, und sie wurden in eine Zeit geboren, in der meistens die Mütter die Erziehung übernommen haben. War das bei Ihnen zu Hause auch so?
Ja, also meine Kinder wurden vorwiegend von meiner Frau Elisabeth erzogen, und zwar in einer sehr, sehr gefühlvollen, einfühlenden Art, sodass sie alle gut geraten sind. Und ich habe nur dazu beigetragen, dass ich ihnen Geschichten erzählte und mit ihnen Spaziergänge machte. Und ja, das war's.
Erzählen Sie mir was von Ihrer ersten Frau, Elisabeth.
Sie hatte Geschichte und Deutsch studiert und hatte das Zeug, Professorin zu werden. Ist es aber leider nicht geworden, weil die entscheidenden Leute bei der Universitätsgründung in Bremen sagten, die ist ja gut versorgt, die hat ja einen Rechtsanwalt als Mann. Und so war dieser Weg also ihr versperrt. Aber sie wurde dann Lehrerin, und darüber bin ich froh, dass sie diese Selbstständigkeit sich erarbeitet hat, obwohl sie 6 Kinder großzuziehen hatte.
Sie war ja auch eine sehr frauenbewegte Frau,
ja.
Also eine selbstbewusste Frau.
Ja.
War das auch ein Wert, den Sie Ihren Kindern mitgeben wollten, Selbstbewusstsein?
Das glaube ich schon, und das ist auch gelungen.
Und was noch?
Ja, was noch?
Was war Ihnen da wichtig? Also war Ihnen besonders wichtig, dass die Sport machen, dass die Musik machen?
Also die Musik wäre mir wichtig gewesen, und da habe ich wenig Glück oder wenig Erfolg gehabt. Da bin ich vielleicht zu autoritär aufgetreten, indem ich also meinte, ich müsste da gleich ein ganzes Streichquintett zusammenkriegen. Da haben meine Töchter aber nicht mitgemacht. Es war auch da war ich ein Einzelgänger wieder bei der Musik. Aber ich habe mit meiner Frau gut verstanden, was die Liebe zur Musik anging. Wir haben also viel Musik gehört. Und das ist ja auch was.
Und was für Rituale hatten Sie damals noch so? Also vom Geschichtenerzählen wissen wir natürlich.
Ja, da hört es eigentlich schon auf. Das fällt mir im Augenblick nichts ein. Ich hoffe, meinen Kindern fällt mehr ein.
Sie hatten wahrscheinlich auch nicht viel Zeit, oder?
Ich hatte nicht viel Zeit. Nein, ich kam ja erst abends nach Hause. Ich habe mir während einiger Jahre das Recht herausgenommen, einen Mittagsschlaf einzulegen zu Hause. Und da habe ich mich über den Krach geärgert, den meine Kinder machten, sodass ich nicht schlafen konnte. Da bin ich, glaube ich, ein etwas autoritärer Vater gewesen. Aber sonst haben wir uns sehr gut verstanden. Und ja, ich bin eigentlich überzeugt, dass unsere Kinder sicher in erster Linie aufgrund der zarten Behandlung durch ihre Mutter richtig geboren sind.
Mit ihrem Sohn Heiner und ihrer Tochter Carola hatten Sie aber ja auch eine besonders schwierige Familiensituation.
Ja, ja.
Denken Sie da noch oft dran zurück?
Ja, ich denke nicht nur oft dran zurück, sondern wir sind ja auch bis heute noch damit belastet, dass wir Heiner betreuen müssen. Wir fahren jedes Jahr einmal für eine Woche zum Bodensee, wo er in einem Heim für behinderte Menschen wohnt.
Müssen wir vielleicht kurz erklären. Also Heiner ist also Ihr Sohn und hat sehr spät sprechen gelernt, ne?
Ja, und die Ärzte haben seine Behinderung als Autismus definiert. Und er hat also praktisch nicht schreiben und lesen gelernt. Seinen Namen kann er schreiben, aber sonst nichts. Und es ist sehr schwierig, sich mit ihm zu unterhalten. Es kommen keine großen Sätze zustande, wenn man sich mit ihm unterhält. Aber für ihn ist doch wichtig, dass meine Frau, also meine jetzige Frau, meine erste Frau ist ja 2009 gestorben, dass wir ihn besuchen und mit ihm Spaziergänge machen, und das genießt er wohl sehr.
Ja. Und wie ist das mit Carola? Denken Sie noch oft an Carola, die verstorben ist?
Ja, Carola ist mit 7 Jahren gestorben an Leukämie, weil es damals noch keine Behandlungsmöglichkeiten für diese Krankheit gab. Und das bewegt mich natürlich immer noch, wenn ich an sie denke. Und ich denke oft an sie.
Herr Hannover, Sie haben so viele Jahre Familienerfahrung gesammelt. Also 6 Kinder, Ehe, Tod, Trennung, Wiederehe. Sie haben gerade Ihre jetzige Frau Doris erwähnt. Gibt es da einen Rat, den Sie entwickelt haben? Also sowas wie ein Lebensrezept?
Na, da fällt mir eigentlich nur ein, dass man versucht, eine friedliche Zweisamkeit mit der Ehefrau und eine nette Verbindung auch zu den Kindern zu pflegen. Und das ist es eigentlich. Das habe ich versucht und meine beiden Frauen haben das auch sehr unterstützt.
Wir haben diese Gesprächszeit ja mit Ihren Kindergeschichten begonnen. Deshalb finde ich, soll sie auch damit enden. Sie haben mal verraten, dass die Geschichte Das Karussell eine autobiografische Geschichte ist. Es geht da um ein Kind, das den Großvater bittet, ein Karussell zu malen. Aber das Kind kennt das Wort Karussell noch nicht und der Großvater kennt dieses Wort nicht mehr. Kann man sagen, dass das vielleicht auch eine ihrer Ängste ist, dass ihnen die Worte fehlen?
Ja, das war damals eine Angst, die ich nie vergessen werde. Denn auch andere Menschen, die ich dann fragte, wie heißt das Ding, konnten mir nicht sagen, weil ich das Ding selber nicht beschreiben konnte. Und daraus resultiert auch die Angst, dass ich eines Tages sprachlos werden könnte. Und im Augenblick bin ich es noch nicht.
Überhaupt nicht?
Nein, im Augenblick bin ich es überhaupt nicht. Ich bin Gott sei Dank im Kopf noch klar, schreibe gerne, dichte gerne, komponiere gerne. Also der Kopf, der ersetzt manches, was in den Beinen und in den Augen und in den Ohren fehlt.
Und wenn Sie Ihrer Lebensgeschichte einen Titel geben sollten, wie würden Sie sie dann nennen?
Ich habe versucht, die Welt zu verändern. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist.
Heinrich Hannover zu Gast bei der Gesprächszeit auf Bremen 2. Vielen Dank, dass Sie da waren und mein Gast waren.
Ich danke Ihnen.
Sie können die Sendung übrigens weiterempfehlen und nachhören auf unserer Internetseite oder im Podcast-Angebot von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Mein Name ist Franziska Rathei und ich freue mich aufs nächste Mal.
Bremen 2 Gesprächszeit.